Am Dienstag wurde versucht, den schwulen Geflüchteten Ali A. in den Irak abzuschieben. Weshalb sagt ihr denn, Ali A. darf nicht abgeschoben werden in den Irak?
Eigentlich ist es rechtlich gesehen so, und das ist auch eigentlich die gängige Entscheidungspraxis des BAMS und der deutschen Gerichte, dass Homosexualität im Hinblick auf das Herkunftsland Irak einen hundertprozentigen Asylgrund darstellt. Das heißt, die Verfolgung im Irak von homosexuellen Personen, von queeren Personen generell ist unbestritten an sich. Insbesondere da auch noch das irakische Parlament erst vor wenigen Wochen die Repression gegen queere Menschen noch weiter verstärkt hat, indem jetzt auch offiziell 15 Jahre Haft auf Homosexualität, also auf homosexuellen Handlungen ins Strafgesetzbuch geschrieben werden. Das heißt, womit wir es jetzt hier vor allem zu tun haben, ist eigentlich in solchen Asylverfahren die Frage, sind die Leute tatsächlich schwul? Das ist eigentlich die Frage, über die wir mit dem BAMF diskutieren. Es geht nicht um die Frage, werden Schwule im Irak verfolgt, sondern es geht um die Frage, ist er schwul? Und da hat das BAMF jetzt eben entschieden, aktuell trotz Lebenspartner, trotz dem Input aus der queeren Community, trotz eines Interviews, das nur 90 bis 100 Minuten lang war, dass sie der Meinung sind, der ist definitiv nicht schwul und haben damit die Bahn frei gemacht, ihn in den Irak abzuschieben.
Ihr sprecht da ja von einem skandalösen Vorgehen der Behörden. Wie ist es denn aus deiner Sicht abgelaufen?
Der wirkliche Skandal eigentlich an dem ganzen Ablauf sind insbesondere die folgenden Punkte. Also als erstes ist erstmal schon mal so, dass eigentlich Interviews zu asylrechtlichen Sachen dürfen nicht zeitlich begrenzt werden. Es muss jedem Geflüchteten die Zeit gegeben werden, über seine Asylgründe so lange zu sprechen, wie das nötig ist. Auch wenn Widersprüche auftauchen aus Sicht des BAMS, muss das BAMS den Geflüchteten damit konfrontieren und ihm die Möglichkeit geben, die auszuräumen. Das ist alles nicht passiert. Das Interview wurde von vornherein auf bis 11.30 Uhr begrenzt. Wir hatten eine reale Interviewzeit von 90 bis 100 Minuten und dann musste das Interview beendet werden. Das ist natürlich, um über so ein komplexes Thema wie die sexuelle Orientierung eines Menschen zu urteilen, viel, viel zu wenig. Und das hat sich dann auch darin niedergeschlagen, dass sein Partner, mit dem er in einer langjährigen gleichgeschlechtlichen Beziehung ist, der extra auch die ganze Nacht durchgemacht hat und dort angegeist ist, weil der in Baden-Württemberg wohnt, nicht angehört wurde, weil dafür keine Zeit war. Und das wäre aber natürlich aus meiner Sicht für die Frage, ist jemand schwul, absolut notwendig, den Lebenspartner anzuhören, vor allem wenn er da vor Ort ist. Das ist der erste Skandal aus meiner Sicht, das ist nicht sorgfältiges Arbeiten zu diesem Thema. Und das zweite ist, dass selbst auf Nachfrage der Anwältin nicht mitgeteilt wurde, um wie viel Uhr diese Anhörung stattfindet. Die Anwältin hat zwei Tage vorher eine Zweisatz-E-Mail vom BAMS bekommen, in der drin stand, wir beabsichtigen, die Anhörung durchzuführen am 12.07. Ohne Uhrzeit, ohne nichts, auf die Rückfrage wurde nicht reagiert.
Du hast ja gerade gesagt, die Anwältin wurde überhaupt nicht wirklich konkret genug informiert. Hatte sie da überhaupt eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen oder auch das, was vielleicht rechtlich vorgeschrieben ist, das zu monieren?
Naja, sie hat natürlich das, was auch in der Kürze der Zeit halt möglich war, gemacht, nämlich halt nochmal ans BAMF heranzutreten, nochmal eine E-Mail zu schreiben mit dem Hinweis, dass bis heute keine förmliche Ladung zu ihr gekommen ist. Und in der förmlichen Ladung wäre natürlich die Zeit drinnen gestanden, wann das stattgefunden hätte tatsächlich. Allerdings war natürlich das Problem, wenn man erst zwei Tage vorher überhaupt über die Absicht informiert wird, dann kann man in der Kürze der Zeit natürlich nicht viel machen. Also ich musste auch letztendlich alles stehen und liegen lassen, meinen kompletten Freitag umwerfen, um da einfach kurzfristig hinzufahren, um sicherzustellen, dass überhaupt jemand bei diesem Interview anwesend ist, was sich auch im Nachgang als großes Glück rausgestellt hat, um eben dieses Vorgehen vom BAMF wirklich nachvollziehen zu können.
Du bist dann auf Verdacht hin in die Abschiebehafteinrichtung in Eichstätt gefahren, wo das stattfand, oder?
Im Großen und Ganzen ja. Ich hatte keine offizielle Angabe. Ich habe mich selbst am Tag vorher durch BAMF telefoniert, bis mir jemand sagen konnte, halbwegs sicher, wann diese Anhörung stattfinden sollte. Und ich habe dann die Info bekommen, normalerweise wird für 8.30 Uhr geladen. So, deswegen bin ich dann mit dem Lebenspartner um 8.30 Uhr da aufgetaucht und habe versucht reinzukommen. Ich wurde gleich zum Anfang darauf hingewiesen von der Hafteinrichtung selbst, dass sie mich eigentlich nicht reinlassen dürften, weil ich mich 4 bis 5 Tage vorher hätte anmelden sollen, was natürlich nicht funktioniert, wenn man 2 Tage vorher per Mail über die Absicht informiert wird.
Du sprichst aber noch von mehreren Skandalen und eigentlich dem größten, der bis jetzt nicht aufgeklärt ist, oder?
Genau, der größte Skandal ist eigentlich tatsächlich der, dass das BAMF aus unserer Sicht versucht hat, die Rechtsmittel und das Gericht zu umgehen. Das bedeutet, normalerweise in so einem Verfahren wird ein Bescheid erlassen mit der Entscheidung des BAMS. Und gegen diesen Bescheid kann man Klage einreichen. So. Das BAMS hat auch einen Bescheid erlassen. Der ist allerdings bis heute, also Stand 25.07., nicht bei der Anwältin eingetroffen. Das bedeutet, nur wenn dieser Bescheid förmlich zugestellt wurde, kann die Anwältin dagegen Klage einreichen. Das BAMS hat diesen Bescheid vermutlich zurückgehalten und gleichzeitig aber bereits der Ausländerbehörde mitgeteilt, dass wir den Asylfolgeantrag nur so als Verzögerungstaktik gestellt hätten, und hat damit die Bahn freigemacht für eine Abschiebung, ohne dass wir Rechtsmittel dagegen einlegen konnten. Und das ist auch das, was am Dienstag, meine ich, versucht wurde, nämlich ihn abzuschieben, bevor überhaupt eine förmliche Zustellung des Bescheids erfolgt ist und somit überhaupt die Möglichkeit gegeben wäre, rechtliche Mittel dagegen einzulegen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass es ein Versuch war, Fakten zu schaffen, bevor überhaupt auch nur ein Gericht drüber gucken konnte, ob da sauber gearbeitet wurde, was es offensichtlich nicht wurde.
Jetzt ist Ali A. vermutlich kein Einzelfall. Es gibt ja viele Asylverfahren, wo schwule Geflüchtete aus dem Irak versuchen darzustellen, weshalb sie dort verfolgt werden und dass sie einfach auch schwul sind, was aber oft nicht geglaubt wird, oder?
Ja, also das ist wirklich eine ganz häufige Diskussion, die wir mit dem BAMF haben. Ich muss jetzt schon sagen, die Qualität des Fehlverhaltens vom BAMF Zürndorf in diesem Fall ist schon nochmal deutlich über dem, was wir normalerweise erleben. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer wieder die Punkte und erst vor wenigen Wochen hat das BAMF Zürndorf, dieselbe Außenstelle, schon mal versucht, bei einem schwulen Igaka Ähnliches abzuziehen, indem sie tatsächlich ihn nicht mal anhören wollten. Also sie wollten nicht mal sich anhören, was er über seine Homosexualität zu sagen hat, sondern haben den Asylfolgeantrag einfach sofort als unzulässig ablehnen wollen. Das ist damals zum Glück nicht durchgegangen. Der wird eine ordentliche Anhörung bekommen. Aber es reiht sich natürlich ein in eine Reihe von Angriffen auf, meiner Ansicht nach, das Asylrecht und auch auf uns als queere Community an sich.
Ist denn die Sensibilität beim BAMF ein bisschen gestiegen mittlerweile? Weil es gab ja auch immer wieder so Skandale, dass dann gesagt wurde, naja, aber wenn sie schwul sind, sie müssen es ja nicht öffentlich leben, dann in ihrem Land, und dann wäre das doch alles kein Problem.
Ich würde schon sagen, dass das BAMF allgemein sensibler zu diesem Thema geworden ist. Das liegt aber auch daran, dass eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieses Versteckt-Leben und diese Verhaltensprognosen, also wie verhält sich die Person dann im Heimatland, eigentlich schon seit Jahren von allen Gerichten als unzulässig eingestuft wurden. Und dann hat auch jetzt die aktuelle Regierung vor einiger Zeit auch endlich die Richtlinien des BAMFs überarbeitet. Das heißt, das BAMF muss immer davon ausgehen, dass die sexuelle Orientierung offen im Heimatland gelebt wird. Das heißt, das ist die Prämisse. Und was wir aber seitdem erleben, ist dafür halt eine verstärkte Herangehensweise aller, die Leute sind aber halt dann nicht schwul. Ne? Also es wird sich letztendlich halt eine Begründung gesucht, die dann halt passt.
Genau, das war ja auch bei Ali A. der Fall. Also ihm wurde nicht geglaubt, seine Homosexualität. Wie wurde das begründet von der Entscheiderin? Oder wie hat sie das entschieden?
Ja, da gibt's mehrere Faktoren. Also das BAMF hat da, ich sage immer ein bisschen Worthülsen dazu, weil man eigentlich, muss ich sagen, wenn man ein paar Jahre in dem Bereich ist, die Bescheide lesen sich sehr ähnlich. Es wird dann halt letztendlich sowas geschrieben wie, ja, der Sachvortrag des Antragstellers war zu detailarm oder zu farblos. Oder es wird tatsächlich darüber gesprochen, dass die eigene Reflexion über die Homosexualität nicht den Erwartungen entsprechen würde, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich krieg da langsam das Kotzen, um es auf gut Deutsch zu sagen, wenn ich mir von irgendwelchen Heteros am laufenden Band anhören muss, wie man sich als schwuler Mann, wie man sich als queere Person und wie zu fühlen hat, damit einem geglaubt wird, während gleichzeitig Fakten wie eine langjährige gleichgeschlechtliche Beziehung, eine Anbindung an die queere Community, von sowas, also letztendlich dem Bauchgefühl einer Entscheiderin, einfach überschrieben werden können.
Kennst du Ali A. schon länger? Also waren da auch viele Fakten auch von deiner Seite vorgetragen worden bei dem Gespräch?
Ich kenne ihn seit mehreren Monaten, genauso wie seinen Partner. Ich habe hautnah, jetzt seit er in Abschiebehaft ist, die unfassbare Verzweiflung von seinem Partner erlebt. Dem geht's richtig, richtig dreckig, weil der natürlich panische Angst davor hat, dass sein Beziehungspartner in den Irak abgeschoben wird, was einem Todesurteil gleichkommen würde. Und das habe ich natürlich auch gegenüber dem BAMS vorgetragen. Wir haben auch eine eidesstattliche Versicherung seines Partners eingegeigt, nachdem sie ihn nicht anhören wollten, was natürlich die bessere Variante gewesen wäre. Ich habe das auch im Interview nochmal klargezogen, dass er die volle Unterstützung von unserer Organisation hat, dass wir ihn kennen, dass sein Partner mir jeden Tag, seit er in Abschiebehaft ist, schreibt und verzweifelt auf irgendwie Nachrichten wartet und so weiter. Das habe ich natürlich alles vorgetragen beim BAMF. Das hat nur die Entscheiderin tatsächlich reichlich wenig interessiert.
Nun wurde versucht, ihn abzuschieben am Dienstag. Das hat aber dann nicht geklappt. Weshalb nicht?
Ich kenne tatsächlich noch nicht die genauen Umstände, was da die Abschiebung genau hat scheitern lassen. Das kann ich jetzt tatsächlich zum Stand jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ich bin aktuell nur sehr froh, dass sie gescheitert ist und uns das die Möglichkeit gibt, jetzt nochmal zu versuchen, diesen Sachverhalt richtig aufzuklären.
Und wie ist da deine Prognose?
Ich bin zuversichtlich aufgrund auch der großen Solidarität, die wir aus der queeren Community bekommen, aber auch von anderen Stellen. Wir sind im Kontakt mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten der Grünen und der SPD, die uns ihre Unterstützung bei der Aufklärung zugesagt haben. Der LSVD hat sich eingeschalten und ist eine große Unterstützung dabei. Wir sind an die Öffentlichkeit gegangen. Wir erreichen jeden Tag aus ganz Deutschland E-Mails und Nachrichten von queeren Menschen, die fragen, wie sie uns unterstützen können und was das für ein Skandal ist. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit Druck der Öffentlichkeit klar machen können, dass das Verhalten vom BAMF so überhaupt nicht zulässig war und vor allem auch in Zukunft zu unterlassen ist. Also ich bin zuversichtlich, dass wir die Gerechtigkeit und das Recht gegen das BAMF durchsetzen können und auf kurz oder lang zu einem Bleiberecht für Ali kommen werden.